Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana und Benno.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Und schön, dass auch du wieder da bist, lieber Benno. Hallo.
Hallo, Jana.
Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Wenn ich nach draußen gucke, ist Frühling. Und ich liebe es, wenn es länger hell ist. Ich liebe es, wenn die Sonne scheint und die Natur erwacht. Insofern, mir geht's super, super gut. Und wie geht's dir?
Ja, mir geht's grundsätzlich auch gut. Ich bin noch gestresst von der Buchmesse, die war jetzt am Wochenende. Und ja, einfach gerade viel los bei mir, so ein bisschen privat, also nichts Schlimmes oder so.
Wie das so einfach ist im Leben, ab und zu ist mal was los, ne?
Ja, das nimmt dann halt auch so ein bisschen Kopfspace in Anspruch.
Sag mal, auf der Leipziger Buchmesse hast du Menschen aus der Sober-Szene treffen können?
Auf der Buchmesse habe ich tatsächlich niemanden getroffen. Da war ich jetzt wirklich nur als Hörbuchsprecherin unterwegs. Aber ich habe übernachtet bei einem sehr lieben Menschen. Ich habe sie auf dem Nice Dry kennengelernt. Und witzigerweise sind wir darauf gekommen, dass ich noch eine Übernachtung für Leipzig eben brauche. Und sie wohnt da. Und ist die Gründerin von dem Pink Cloud Kollektiv, die Franzi.
Und das ist ja cool.
Genau, und da haben wir uns dann auch natürlich ein bisschen unterhalten, als ich angekommen bin. Und ja, ich bin echt mal sehr gespannt. Da geht da gerade echt einiges. Die haben ja auch einen Verein gegründet, unter anderem Mika von Soda Club und eben das Pink Cloud Kollektiv auch. Und da werden wir auch mit dem Alkoholfreie Kasse dabei sein. Und ja, da geht ja gerade ganz schön viel.
Klingt, als wenn es dann demnächst eine Podcast-Folge zu gäbe.
Bestimmt. Spätestens im August. Im September ist dann der Sober Walk.
Ah, großartig.
Ja, genau.
So konkret ist das schon.
Ja, also ich meine, ich bin da ja gar nicht irgendwie involviert. Das weiß ich jetzt halt eben nur, dass das so alles geplant ist. Und hoffen wir mal, dass das auch so klappt, auf jeden Fall.
Toll, ja. Super.
Ja, wir wollen heute ja über ein für mich nicht mehr so aktuelles, aber für dich noch aktuell gewesenes Thema sprechen. Und zwar über nüchtern daten. Wir haben da ja vielleicht ganz spannende andere Arten zu daten oder andere Sichtweisen, weil, wie ihr ja wisst, sind Benno und ich jetzt nicht unbedingt auf der gleichen, wie sagt man, Generationsebene. Merkt man sonst natürlich nicht.
Also Jana ist deutlich älter als ich.
Ja, genau. Ich würde gerne mal damit starten, Benno, wie hast du denn gedatet, als du noch Alkohol getrunken hast? Deiner Generation.
Klasse. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück und ich fände es erstmal spannend. Ich will der Frage überhaupt nicht ausweichen. Mhm. Wenn wir einmal nochmal kurz klären könnten, was verstehen wir eigentlich unter daten? Denn das finde ich total spannend. Ich muss gestehen, ich kenne das Wort erst seit 3-5 Jahren. Vorher kannte ich das überhaupt nicht, sich zu daten.
Wie hattest du das denn vorher genannt?
Jemanden kennenlernen.
Ach so, okay, ja.
Wirklich, das ist genau für diesen Prozess, damit sind wir ja schon so ein bisschen bei der Definition, dass es da jetzt auch in der deutschen Sprache das Wort Dating verwendet wird, das habe ich erst für mich entdecken müssen. Also insofern versuch du doch mal so aus dem Bauch heraus zu beschreiben oder zu definieren, was ist für dich Daten?
Ja, also ich muss sagen, ich finde Daten tatsächlich auch besser als jemanden kennenlernen, weil, also ich weiß, ich kann ja auch Menschen auf andere Art und Weise kennenlernen als absolut, mit dem Hintergedanken, ich möchte sie eventuell mit ihnen in einer Beziehung sein. Also da finde ich, ist eigentlich gut, dass sich das so ein bisschen weiterentwickelt hat zum Wort daten hin. Aber als Definition, ja, für mich ist daten Menschen zu treffen, mit denen ich mir potenziell eine Beziehung vorstellen könnte und sie kennenzulernen, um zu checken, ob potenziell eine Beziehung daraus entstehen könnte.
Also würde ich genauso formulieren. Also ich würde es genauso machen und trotzdem klingt es sehr technisch, aber es beschreibt es genau. Wann hört denn für dich daten auf und was ist das danach? Alles Fragen, die ich mir gestellt habe.
Ich glaube, im englischsprachigen Raum geht daten ja eigentlich wirklich, bis man dann zusammen ist. Für mich hat es dann aufgehört, ja, wenn ich wusste, okay, ja, ich kann mir was mit der Person vorstellen, wenn ich angefangen habe, so leichte Verliebtheitsgefühle zu spüren, weil ich dann eigentlich für mich schon mit der anderen Person hätte klären können, hey, wollen wir nicht zusammenkommen? So, wir sind verliebt ineinander und meistens schlafen wir dann auch schon miteinander, können wir dann nicht eigentlich auch einfach sagen, wir sind in einer Beziehung. Aber ich musste lernen, dass die Männer in meinem Fall das irgendwie so gar nicht wollten, also so früh das zu klären. Und ich meine, das heißt, ja gut, keine Ahnung, da hatte man vielleicht irgendwas zwischen 5 und 7 Dates oder so. Also die haben das immer ewig hinausgezogen. Oder wenn ich dann diese Frage gestellt habe, zu früh, irgendwann habe ich dann aufgehört, sie zu stellen, aber wenn ich sie immer zu früh gestellt habe, dann war es auch immer komplett vorbei. Und ich dachte mir so, was denn jetzt passiert? Bloß weil ich das gefragt habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, mach mir ein Kind oder so, ne? Also, oder willst du mich heiraten? So, also verstehe ich nicht. Wann hört es denn bei dir auf?
Ja, ich würde das auch so sagen. Also ich glaube, Daten ist wirklich dieser Prozess, wo man schaut, kann man sich was vorstellen? Und für mich zum Beispiel hat Daten sehr viel, auch natürlich genau wie du es angedeutet hast, auch vor dem Hintergrund eigener Erfahrung und einer Beziehungsgeschichte natürlich ganz viel auch mit Exklusivität zu tun. Also beim Daten kann ich mir vorstellen, ich habe das nie so gemacht, aber kann man sich vorstellen, dass das vielleicht noch nicht exklusiv ist, weil es eben, das ist dann glaube ich der entscheidende Unterschied, nichts in keiner Weise etwas Verbindliches hat. Und in dem Moment, wo man also sagt, ich date nur dich oder ich schaue jetzt nur, ob es mit uns was wird, gibt es ja sowas wie eine Exklusivität und auch eine gewisse Verbindlichkeit, was mir persönlich sehr wichtig ist, auch beim Gegenüber. Und dann würde ich schon nicht mehr vom Daten sprechen, sondern Daten ist wirklich dieses, also für mich hat das viel mit einer Suchbewegung zu tun. Was ich dann lernen musste übrigens ist, dass es viele Leute gibt und die Idee finde ich gar nicht so schlecht, die sagen, wenn man in einer festen Beziehung oder vielleicht sogar in einer Ehe ist, dass man sich zu regelmäßigen Dates verabredet. Und da habe ich gedacht, was geht denn hier ab? Und habe dann aber verstanden, dass Daten ja etwas mit Prickeln und Aufregung zu tun hat, wenn es gut läuft. Und da wird es dann so ein bisschen heikel. Beim Daten gibt man sich ja auch eine Mühe. Man möchte ja sich von einer guten Seite zeigen. Man möchte den anderen möglicherweise für sich gewinnen. Das kann ich zumindest teilweise schon nachvollziehen, dass man sagt, das kann in so einem Beziehungsalltag schnell verloren gehen. Und darum schafft euch regelmäßig Termine, Dates, wo ihr euch miteinander Mühe gebt, jetzt aber nicht im Sinne von was vorspielen, sondern wo die Beziehung im Mittelpunkt steht. Und insofern kann ich dem was abgewinnen. Für mich passt es nicht. Daten ist für mich etwas, was im Vorfeld passiert und danach nicht, aber das sind, glaube ich, dann auch Marginalien. So, jetzt haben wir den Begriff geklärt, so ganz wissenschaftlich gehen wir heute ran. Und jetzt war ja deine Frage, wie ich unnüchtern gedatet habe. Und da große Enttäuschung zunächst mal. Ich habe gar nicht so viel unnüchterne Dates gehabt, weil ich häufig derjenige war, der fahren musste. Und ich habe eigentlich immer gesagt, wenn ich fahren muss, trinke ich gar nichts. Insofern waren oft meine Dates unabsichtlich, war ich da auch schon nüchtern. So, insofern ist deine Frage absolut richtig und berechtigt habe. Wir sind ja hier zusammen wegen einem nüchternen Leben, unter anderem wegen unseres Themas, unseres Anliegens, emotional nüchtern zu sein. Und ich kann vor dem Hintergrund dessen, was ich hier auch schon andeutungsweise geteilt habe, eben sagen, in dem Moment, wo ich jemanden beim Daten identifiziert entdeckt habe, der mich interessiert, wo ich, wie du das gerade so schön gesagt hast, vielleicht sogar Verliebtheitsgefühle entwickle, sind meine Gefühle natürlich sprunghaft intensiver geworden.
Wenn du was getrunken hattest.
Nee, erstmal so, wenn ich gemerkt habe, da ist jemand, der hat auch ein Interesse an mir und ich finde den toll und ich möchte ihn mehr kennenlernen und so. Das war also nicht so ein sanfter, kontinuierlicher Vorgang, sondern das springt dann schon irgendwie bei mir schlagartig an. Es ist wirklich interessant. Es ist sehr schön und ich genieße das sehr, aber das zu handeln, das habe ich dann früher gerne bewusst mit Alkohol gemacht, um das zu regulieren, dass man also ja in dieser Euphorie und beginnenden Verliebtheit, wie man das auch immer nennen will, damit klarzukommen, da habe ich gedacht, da hilft Wein und Alkohol ganz gut.
Und was sollte der dann tun, dass du das nicht mehr so stark empfindest? Oder?
Ja, dass sich das so ein bisschen, genau, dass es so ein bisschen nivelliert ist und genau dieses, was wir ja hier auch schon oft hatten und was dem Alkohol ja ganz oft zugeschrieben wird, also das Ganze so ein bisschen dämpfen, dass ich nicht zu intensiv gefühlt habe und dann im Grunde genommen völlig durch den Wind war.
Aber hatte das auch was damit zu tun, dass gerade noch mal in deiner Generation vermehrter Männer nicht so viel Gefühle zeigen sollten? Hattest du davor Angst?
Mag sein. Ich habe eher den Eindruck, dass das für mich was mit Kontrollverlust zu tun hatte.
Mhm.
Dass ich mich ausgeliefert gefühlt habe, diesen intensiven Emotionen, und dann gedacht habe, da machst du möglicherweise Blödsinn. Ich habe das gar nicht weitergedacht. Und da sind wir dann, glaube ich, schon auch wieder bei der Frage, man kann sich als erwachsener, vielleicht sogar mittelalter Mann ja hier nicht wie so ein verliebter Teenager fühlen.
Deswegen ist es auch viel besser gewesen, als du dann Alkohol getrunken hast, weil da macht man ja viel weniger Unsinn.
Genau. Zumindest war aber das Gefühl, dass das so ein bisschen gedämmt ist.
Mhm. Ach krass, weil ich würde eher sagen, bei mir war es genau andersrum, dass ich durch Alkohol überhaupt was fühlen konnte. Also ich meine, natürlich, ich habe mir viele, viele Männer schön getrunken, ganz klar. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe mir auch Verliebtheitsgefühle angetrunken. Also würde ich schon sagen, dass ich mir da viel durch den Alkohol in meinen Kopf reingetrunken und rein manipuliert und interpretiert habe, dass ich die Männer jetzt so toll finde.
Wie gesagt, da das bei mir erst in den letzten Jahren Thema war, kann ich da zu wenig sagen oder habe ich diese Erfahrung zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Bei mir war das die Hauptfunktion des Weines in der Tat diese.
Mhm. Und wie ist es jetzt, seit du nüchtern lebst? Mit dem Daten?
Vielleicht so viel hier in dieser großen Runde. Ich habe genau wie du nicht am Anfang eine Reihe von nicht so schönen Erfahrungen machen dürfen. Vielleicht so ein bisschen unter dem mittlerweile ja häufig verwendeten Stichwort toxische Beziehung.
Mhm.
Und da war es dann im Zusammenhang mit dem Hinschauen, wo biege ich da falsch ab, wo falle ich da vielleicht auch rein. Ich habe das ganz gerne auch so formuliert, dass ich einfach auf bestimmte Dinge, Signale reinfalle. Wer sich damit beschäftigt, weiß ja, das wird ja unter diesem Stichwort Red Flags vor und zurück diskutiert und so. Da habe ich eben für mich auch erkannt, dass es gut ist, emotional nüchtern daran zu gehen und eben auch alkoholnüchtern daran zu gehen, um das einfach schneller entlarven zu können.
Mhm.
Das war wirklich klasse, das muss ich wirklich sagen. Da habe ich die Dinge zusammen mit anderen inneren Prozessen schneller entlarven können, absolut. Also das war ein Riesenvorteil, dieses klare Durchblicken, was ist das eigentlich hier, jemand, der bindungssicher erscheint oder der ein Bindungsthema hat, in welche Richtung auch immer. Da würde ich mal sagen, da hat die Nüchternheit einen Riesenvorteil bei diesem Thema.
Also dass du Red Flags besser erkennen konntest,
ja,
quasi schon im Vorhinein.
Ich mag dieses Konzept der Red Flags nicht, weil also für mich spielt da oder klingt manchmal so durch, als wenn die anderen absichtlich handeln. Und das habe ich eigentlich selten erlebt, sondern die haben einfach, genau wie wir alle, Verletzungen aus der Vergangenheit. Und wenn man sich beginnt, aufeinander einzulassen, dann kommen diese inneren Kinder oder Kellergeister mit aller Macht hoch. Das ist ja gerade die Chance auch, die in Beziehung liegt. Und insofern unterstelle ich mal denen, die ich kennenlernen durfte, da keine Absicht. Aber wenn du das als Red Flags bezeichnest, ja, die schneller zu identifizieren. Das ist das.
Für mich hatte Red Flag jetzt eher den Punkt, dass das einfach, also man erkennt etwas an einem anderen Menschen, wo man sagt, damit könnte ich niemals klarkommen,
genau,
in einer Beziehung. Nicht, dass die das jetzt absichtlich machen.
Genau.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also bei dir habe ich das auch nicht rausgehört, aber unter diesem Stichwort Red Flags wird das häufiger mal so diskutiert und das möchte ich also deutlich sagen, sondern es gibt einfach viele Menschen, die in emotionale Konfusion kommen, wenn es auf einmal näher gibt. Wenn da wirklich jemand ist, der einen beginnt zu lieben, dann kommen die durcheinander. Und das hat mit deren Vergangenheit zu tun und nicht unbedingt damit, dass sie ja böse Absichten verfolgen. Mhm. Das wollte ich eigentlich nur noch mal deutlich machen. Aber es bleibt dabei, wenn jemand Nähe nur teilweise zulassen kann, wäre das nie ein, in meinem Fall eine Kandidatin gewesen, mit der ich mir eine Beziehung, eine längere Beziehung hätte vorstellen können. Ne? Insofern bin ich da ganz bei dir. Also das ist so eine Sache, die das nüchterne Daten gebracht hat.
Ja, was ich ja auch spannend finde, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt erzählen darf. Wenn nicht, musst du was sagen. Aber als wir uns kennengelernt haben, das hast du ja auch schon erzählt, da war es ja schon noch so, dass du selten mal so, ich sag mal, probiert hast, doch nochmal Alkohol zu trinken. Und das war eigentlich gehäuft in Situationen, hattest du mir damals, glaube ich, auch gesagt, wo eine Partnerin im Spiel war oder eine potenzielle Partnerin, weil das für dich im Kopf ja so verknüpft war miteinander.
Mhm. Mhm. Das ist richtig, das darfst du auch erzählen.
Sehr gut. Ja, das fand ich sehr spannend, weil ich kenne das von mir auch irgendwo her. Bei mir war immer Alkohol und Männer miteinander verknüpft. Ich hatte meinen ersten Kuss zusammen an der Party, wo ich mein erstes Mal Alkohol getrunken habe. Und seitdem war eine Party nur dann gut, wenn ich jemanden abgeschleppt habe. Alkohol hat man ja sowieso eh immer getrunken, also das war in meinem Kopf gar nicht da, aber theoretisch musste beides zusammenkommen, also ich musste was getrunken haben und musste halt jemanden abschleppen. Und ich habe auch ewig lang nicht wirklich, ja, mit jemandem One-Night-Stands gehabt oder auch nur rumgemacht, ohne Alkohol getrunken zu haben. Also ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich meinen ersten nüchternen Sex hatte. Das war auf jeden Fall spät. Und war auch, bis ich nüchtern wurde, ganz unangenehm für mich. Habe ich auch sehr selten nüchtern mit jemandem geschlafen. Ich hatte jetzt aber auch nicht so ewig viele lange Beziehungen, von daher war das auch gar nicht so schwer. Ja, also bei mir war das auch total miteinander verknüpft und deswegen fand ich das so spannend, dass das bei dir so die Punkte waren, wo du dann immer gedacht hast, ah, es muss doch vielleicht der Alkohol mit dazu. Und ich habe das Gefühl, das auch bei vielen anderen Menschen zu sehen, diesen Glaubenssatz irgendwo, dass das, weiß ich nicht, was das dann ist, dass man vielleicht denkt oder sich angelernt hat, man kann Nähe mehr zulassen. Ja, vielleicht das, was du vorhin meintest, gerade wenn Menschen Probleme mit Nähe haben. Und wir alle lernen ja eben, gerade durch diese Partyerfahrungen, wo man Alkohol trinkt und andere Menschen kennenlernt, das zu verknüpfen. Und dann sieht man vielleicht noch bei den Eltern abends auf der Couch, dann haben sie ihr Weinchen oder was auch immer getrunken. Wenn sie dann zu zweit waren oder wenn man auf ein Date geht, dann trinkt man auch eigentlich größtenteils immer Alkohol, die meisten Menschen. Dass man das so miteinander verknüpft und dass man das kaum aushält oder sich einbildet, nicht auszuhalten ohne Alkohol, weil man es vielleicht auch nie groß geübt hat.
Absolut, und das kann man, glaube ich, auch durch alle Generationen hinweg beobachten. Vielleicht jetzt bei den Jüngeren scheint sich das ja wirklich zu ändern, aber ansonsten ist das so. Ich habe in dem Umfeld, in dem ich primär unterwegs bin, noch was Zusätzliches wahrgenommen. In dem Moment, wo ich mich entscheide, ich schaue mal, ich beginne zu daten, dann hat das immer was mit Verletzlichkeit und mit einer gewissen Offenheit zulassen zu tun. Ich habe das selber glücklicherweise so nie erlebt, aber ich kenne viele und habe das auch vielfach von Menschen, mit denen ich mich getroffen habe oder darüber ausgetauscht habe, zurückgespiegelt bekommen, dass sie gesagt haben, das ist so emotional anstrengend, diese Situation auszuhalten, nicht zu wissen, wie entwickelt sich das, was ist das für ein Mensch, was fragt er, was löst er bei mir aus. Also das Daten eine unglaublich intensive Situation ist, vielleicht verglichen mit einer Klassenarbeit oder einer Klausur in Schule und im Studium, wo es also, weiter soll der Vergleich auch wirklich nicht gehen, aber wo man einfach sagt, jetzt kommt es drauf an. Ja. Zumindest glaubt man das selber, es ist ja oft gar nicht so. Und dann ein Riesenstress entsteht und da glauben viele, das geht dann eben nur oder das geht besser, wenn ich da den Alkohol mit zur Hilfe nehme. Also es ist mir ganz oft begegnet und ganz häufig haben mir das Leute gesagt, das ist so emotional stressig und da hilft mir Alkohol einfach ein bisschen gelassener mit dieser intensiven Erfahrung umzugehen.
Ja, also ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich habe das natürlich, wie jeder andere ja auch, total stark erlebt, gerade weil ich ja auch so Verlustängste habe durch meine Kindheit, ja, und auch durch spätere Situationen. Und bei mir war es ja tatsächlich auch immer wieder so, dass Männer, die mir viel bedeutet haben, ja, Ghosting betrieben haben oder einfach nie verfügbar waren. Ich habe mir die ja auch irgendwo immer unterbewusst gesucht, weil das war halt das, was ich kannte. Und ich hatte so häufig, wie häufig hatte ich irgendwelche, also gerade Ghosting hatte ich echt sehr häufig, wo es dann sehr intensiv wurde und von einem Moment auf den anderen haben die komplett aufgehört. Also manche haben eben geghostet, manche haben einfach nur, haben wenigstens gesagt, keine Ahnung, wir lassen das jetzt oder so. Aber ich wusste so häufig nicht, warum. Und das hat sich natürlich irgendwann auch total potenziert. Also ich kenne das so gut, dass man das als anstrengend und belastend empfindet. Und gleichzeitig denke ich mir aber jetzt aus der nüchternen Perspektive, what the fuck? Also wenn ich in der Zeit Alkohol trinke, wird es ja nur noch viel, viel schlimmer. Nicht nur, weil Alkohol die schlimmen Gefühle potenziert, sondern auch, weil ich ja so viel Dummheiten, sage ich jetzt mal, gemacht habe mit Alkohol. Ja, wie oft habe ich dann irgendwie betrunken, melancholisch irgendwelche Ex-Lovers oder Ex-Freunde oder was auch immer angeschrieben, angerufen, irgendwelche dummen Sachen gesagt oder mich noch mehr geöffnet, obwohl ich genau wusste, der verletzt mich nur. Ne, und mir so häufig durch meine Art, wie ich dann mit dem Alkohol war, mehr Schmerzen zugefügt, als dass das vielleicht erträglicher gemacht hätte. Ja. Also es hat, glaube ich, bei mir das sowieso nicht wirklich erträglicher gemacht. Ich glaube, wenn ich früher nüchtern geworden wäre, dann hätte ich halt auch viel früher gecheckt, was in meinem Liebesleben falsch läuft. Und so wie du, ne, mit diesen Red Flags. Also, als ich dann nüchtern wurde, habe ich das irgendwann gemerkt. Da habe ich gemerkt, okay, das und das sind Punkte an einem Mann, die kann ich nicht tolerieren. Und die habe ich wirklich, wie alt war ich denn da? Weiß ich nicht, vielleicht 27 Jahre meines Lebens toleriert oder so.
Würdest du denn sagen, dass die Nüchternheit der Game Changer in deinem Dating und dein Beziehungsleben war, oder war es nur ein Baustein und kamen noch andere Dinge dazu?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es der Game Changer war, aber nicht sofort. Also gerade Dating oder Beziehungen sind etwas, was definitiv nicht in die anfängliche, wenn man sie hat, Pink Cloud fällt. Da ist Alkohol weglassen kein Allheilmittel. Also das definitiv nicht. Alkohol wegzulassen, nüchtern zu werden, ermöglicht einem an sich zu arbeiten, ermöglicht es, diese Red Flags wahrzunehmen, was man eben nicht tolerieren kann an einem Partner, ermöglicht es, an mir zu arbeiten, mich mehr zu lieben, fein mit mir zu sein, mich zu akzeptieren. Und wenn ich das dann geschafft habe, also so war es jedenfalls bei mir, als ich geschafft habe, mich selbst anzunehmen, zu akzeptieren, angefangen habe, Selbstliebe zu entwickeln, dann kam nämlich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das und das und das nicht mehr tolerieren. Und dann ging es bei mir tatsächlich auch relativ schnell. Du weißt ja, ich sage das eigentlich total ungerne, weil ich habe es früher gehasst, wenn mir das Leute gesagt haben, du musst erst dich selbst lieben, dann kommt der Partner von alleine. Ich dachte mir immer so, ja, halt die Goschen. So war es tatsächlich bei mir halt wirklich gefühlt. Am einen Tag habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich bin mir selbst jetzt endlich mal genug wert, dass ich nicht mehr toleriere, dass man so mit mir umgeht, und das erste Mal von mir aus quasi zu einem Mann gesagt habe, okay, weißt du was, wir lassen das hier. Und das war gar nicht mal irgendwie eine großartig schlimme Situation, aber es war einfach das erste Mal, dass ich nicht diese Sache habe auslaufen lassen oder darauf gewartet habe, dass er geht, sondern dass ich gesagt habe, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und gefühlt am nächsten Tag hatte ich die Nummer von meinem jetzigen Mann. Also das war schon ein bisschen so, wie ich
sage. Sagenhaft. Also wir müssen an dieser Stelle wirklich auf den Beipackzettel dieses Podcasts schreiben. Da gibt es aber kein Garantieversprechen.
Nee. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es auf jeden Fall einfacher wird zu daten, dass man besser zu einem selbst passende Menschen kennenlernt und dass die Beziehungen, die man führt, auch wesentlich besser, gesünder, glücklicher, zufriedenstellender werden.
Ich kann aus meiner Erfahrung wirklich das nur mit dem dicksten Stift, den man sich vorstellen kann, unterstreichen. Es geht wie immer auch an dieser Stelle darum zu lernen, dieses unangenehme Gefühl, ich habe keinen Partner, ich bin alleine, ich bin nicht gewollt, keiner mag mich, was es dort alles an Gedanken gibt, ich zumindest kannte die, dass man diese Gefühle einfach aushält. Und das geht nur, wenn man nüchtern ist. Man kann nicht Gefühle aushalten, wenn man nicht nüchtern ist. Und dann schaut, wo kommen die her, und sind das eigentlich, so wie du es formuliert hast, reelle Glaubenssätze? Natürlich nicht. Und dann werden sich Dinge fügen. Man wird eben nicht mehr Opfer seiner Gefühle. Ich muss das und das mit mir machen lassen, weil ich sonst keinen anderen mehr finde oder weil ich sonst nicht geliebt werde. In dem Moment, wo man das erkennt und da aussteigt, das kann man auch als Selbstliebe, als tätige, aktive Selbstliebe bezeichnen. Und da, wo man da aussteigt, da öffnet sich in deinem Fall ganz schnell oder manchmal auch etwas langsamer, aber definitiv Perspektive für eine ganz andere neue Beziehung. Und das sehe ich genauso wie du. Das ist der Punkt. Und das geht nochmal nicht, wenn man pausenlos im Nebel unterwegs ist.
Das war ja tatsächlich eigentlich auch bei dir so. Also ich weiß, wir haben sehr viel darüber gesprochen und ich habe auch immer wieder das so erzählt. Es natürlich, ne, wir können das jetzt hier irgendwie erzählen, aber das waren ja bei uns beiden jahrelange Reisen und jahrelanges an sich arbeiten, ne? Also das hört sich jetzt an wie, ja, das ging irgendwie innerhalb von 5 Minuten. Aber das dauert natürlich, bis man diese Arbeit an sich getan hat und bis man diese Glaubenssätze so hinterfragt hat. Und dann eben auch die Ergebnisse quasi eintrudeln, um jetzt hier mal wirtschaftlich zu bleiben.
Genau. Aber es lohnt sich wirklich, sich auf diesen Weg zu machen, weil natürlich geht es da dann auch um wahrscheinlich für die allermeisten, die uns hören, eine ganz zentrale Lebensfrage, nämlich die der Partnerschaft. Aber da regeln sich ja so en passant ganz viele andere Dinge mit. Also dieses, was du als Selbstliebe bezeichnet hast, ja viel auch mit Selbstverantwortung zu tun. Ich muss lernen, Grenzen für mich zu formulieren und sie durchzusetzen. Das ist ganz wichtig, wenn ich date oder in einer Beziehung lebe, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Mhm. Können wir beiden ein Lied von singen? Nur wenn ich das da übe, gelingt mir das im Beruf oder bei Freundschaften oder mit meinem Vermieter auf einmal auch. Insofern, auch das zum Beispiel geht besonders gut oder wir würden sagen nur, wenn man da sehr nüchtern im wahrsten Sinne des Wortes an diese Dinge rangeht. Insofern sind das also ganz umfassende Prozesse, dass man, das klingt jetzt wieder fast spirituell, das meinen wir beiden gar nicht so, aber sich selbst erstmal entdeckt und wahrnimmt und guckt, was will ich und vor allen Dingen, was will ich nicht. Und wenn das einen bestimmten Punkt erreicht ist, also das würde ich schon so formulieren, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch einen passenden Partner finden kann.
Was mich jetzt noch interessieren würde, was ja natürlich auch essentiell ist, als du dann angefangen hast zu daten, nachdem du nüchtern wurdest, wie bist du da vorangegangen? Hast du gesagt, es ist mir egal, ob die Person Alkohol trinkt oder nicht? Oder wolltest du nur nüchterne Person daten und hast du das dann gleich am Anfang abgefragt und auch von dir erzählt? Oder wie war das?
Also ich habe das in der Regel beim ersten richtigen Kontakt klargestellt und habe dann immer geguckt, was passiert. Ich würde mal sagen, 9 von 10 Reaktionen. Oh, das finde ich toll, das würde ich auch gerne können. Super. Also es war total irre. Ist meine persönliche Erfahrung, ist nicht sicherlich nicht repräsentativ, war aber so. Ich habe für mich ehrlich gesagt da am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das zur Bedingung mache, dass der andere auch nüchtern lebt. Und ich habe gemerkt, das brauche ich nicht im Nachhinein, dass ich das zur Bedingung mache. Wichtig ist, dass der andere einen extrem verantwortungsvollen, das würden diese Personen nie so formulieren, verantwortungsvollen Umgang mit...
Ich mag das Wort nicht. Sagen wir einen extrem niedrigen Alkoholkonsum, kann ich akzeptieren.
Okay, dann sagen wir jetzt also einen extrem niedrigen Alkoholkonsum haben. Und auch da ist es so, dass ich eben so die Erfahrung gemacht habe, dass einfach keine Rolle mehr spielt. Also irgendwann ist ja auch ähnlich bei dir, das schleicht sich so aus. Das finde ich gut, das fand ich gut, weil das andere hätte möglicherweise auch was dogmatisch Krampfhaftes haben können. Und so, wenn sich das auf so eine Weise geregelt hat, dann finde ich das viel angenehmer.
Hattest du dann auch die Erfahrung gemacht, dass eine der Frauen, die du gedatet hast, volles Problem damit hatte, dass du nüchtern lebst?
Tatsächlich. Einer hat mich mal gefragt, ob ich irgendwie richtig alkoholkrank war und im Entzug war und so. Also die hat das als Indiz dafür genommen, dass ich schwer süchtig war und hat das dann nicht aus den Gründen, oder ich glaube, das habe ich sogar dann nicht fortgesetzt, aber die meinte, du hast doch bestimmt dann, warst du auch in der Klinik und so. Und ich sage, hä?
Hast du morgens schon den Wodka ins Müsli gekippt?
Genau so. Hören wir ja häufig und wir arbeiten ja auch dafür, dass dieses Image jetzt endlich mal aufhört, dass jemand, der sich entscheidet, keinen Wein mehr zu trinken, der muss nicht Rock Bottom gehabt haben.
Ja, aber die das war so. Generell sollte es eigentlich nicht mehr geben.
Ja, oder so. Genau. Ja. Und aber da war ich sofort in der Schublade Alki. Und zwar so. Mit all den schlimmen Dingen, das war einmal so.
Eigentlich, weißt du, was mir gerade kommt? Komplett fernab vom Thema, aber eigentlich müsste man mal so eine riesen Kampagne launchen, wie damals die Menschen, die für Abtreibung gekämpft haben, und so eine Kampagne machen, wo dann ganz normale Menschen zeigen, ich bin AlkoholikerIn. Und dann wird das auf ganz vielen Zeitungen wird das dann gezeigt. Aber grundsätzlich passiert das ja auch schon mit zum Beispiel Nathalie, also die dann solche...
Ich finde es wirklich gut, dass es, also zumindest meine Wahrnehmung ist, in den letzten 2 Jahren immer mehr Leute gibt, die einfach sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr, und manchmal werden sie gefragt, manchmal sagen sie es auch selber, und es gab nie ein Problem. Ich habe nur erkannt, dass es für mich besser ist, und das wünsche ich mir, dass das noch viele andere machen, weil das nimmt genau dieser Art von Denke so völlig den Wind aus den Segeln.
Ja, also ich muss sagen, bei mir, ich habe am Anfang auch nicht so überlegt, okay, derjenige muss jetzt nüchtern leben. Aber natürlich schon aussortiert. Also ich habe am Anfang natürlich auch ganz viel Tinder und sowas gemacht. Und wenn du dann irgendwie schon in der Bio bei Tinder gelesen hast, keine Ahnung, irgendwelche alkoholverherrlichenden Sprüche oder die ganzen Emojis und so oder die Bilder gefühlt alle nur auf dem Oktoberfest gemacht wurden, dann habe ich denjenigen natürlich überhaupt nicht geliked. Und ich hatte auch dann ein paar gedatet oder so ein bisschen längere Sachen am Laufen, die durchaus Alkohol getrunken haben. Ich überlege gerade, ob die, haben die dann getrunken, wenn, ja doch, ich hatte auch noch welche, glaube ich. Oder war ich da schon nüchtern? Ich weiß gar nicht. Es kann sein, dass die dann auch getrunken haben, wenn ich dabei war, aber selten. Das hält die meisten ja immer davon ab, wenn man selber keinen Alkohol trinkt, was ich sehr lustig finde. Weil ich habe das natürlich jetzt nie irgendwie, ich habe nie gesagt, du darfst jetzt nichts trinken. Aber ich habe dann schon irgendwann auch gemerkt, dass ich einfach keinen Bock darauf habe, wenn derjenige Alkohol trinkt. Aber es war halt super schwierig, jemanden zu finden, der nüchtern lebt. Es gibt da ja jetzt nicht eine Special App für oder so.
Nee, aber das ist sicherlich oder war sicherlich ein Unterschied. Also in meiner Altersklasse gibt es schon viele, die das sehr wenig machen oder findest auch immer mehr Leute, die sagen, also mit Ausnahme von Silvester und Weihnachten und Ostern trinke ich nichts und habe ich auch überhaupt keine Lust zu. Also vielleicht ist das da aufgrund des Alters einfacher, weiß ich nicht. Also das Problem, zumindest was du beschrieben hast, das hatte ich nicht beim Date. Also nach dem Daten haben wir ja vorhin gesagt, kommt irgendwie Beziehung. Gibt es irgendwie Themen oder Bereiche, wo du sagst, da spielt Alkohol, was du so hörst oder wahrnimmst, auch in langen Beziehungen eine Rolle?
Ja, also was ich wahrnehme, ist, dass Alkohol immer eine sehr, sehr negative Rolle in langen Beziehungen spielt. Bei anderen Menschen. Was mich natürlich nicht wundert, weil wenn man dann häufiger mit der Partnerin oder dem Partner Alkohol trinkt, wir wissen ja, was das für negative Auswirkungen auf die Person hat. Man wird reizbarer, streitbarer, man wird aggressiver oder melancholischer, man hat sich nicht mehr so im Griff. Man kann sich nicht das Leben aufbauen, was man leben möchte und manche versinken in einem Leben, was sie nicht glücklich macht. Man kann seine Gefühle nicht wahrnehmen, man kann nicht gut kommunizieren, was auch häufig eben in sehr viel Affären endet. Also nicht, dass ich jetzt persönlich ein Problem mit Affären habe. Ich finde, man kann durchaus Lösungen finden, wenn man mit mehreren PartnerInnen schlafen möchte. So. Ich finde, Ehrlichkeit ist da halt wichtig. Aber durchaus habe ich das Gefühl, dass je mehr Alkohol konsumiert wird in einer Beziehung, desto mehr die Beziehung auch instabil an sich ist. Natürlich wird es jetzt nicht nur am Alkohol liegen, klar. Aber ich glaube, das ist schon ein maßgeblicher Punkt. Also auch jetzt, wo ich ja meine erste komplett nüchterne Beziehung führe, wo auch mein Mann in meiner Anwesenheit noch nie Alkohol konsumiert hat, das war auch eine Bedingung von mir. Also ich habe gesagt, wenn er lebte nicht grundsätzlich nüchtern, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe gesagt, wenn du Alkohol trinkst, dann möchte ich, dass du mir nicht schreibst. Und ich möchte am liebsten dich auch nicht unbedingt sehen. Er hat da eh schon nicht mehr so viel getrunken. Also von daher war das jetzt auch nicht so ein Thema. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir beide Alkohol konsumieren und ich mir dann so Situationen von früher denke oder also nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich so eine harmonische und glückliche Beziehung führen könnte, wenn da Alkohol im Spiel wäre. Das ist einfach, das funktioniert halt nicht, das passt nicht zusammen, meiner Meinung nach.
Ja, ich würde zumindest für die Generation rund um mein Alter, 40 bis 70, würde ich schon sagen, wenn in einer Beziehung einer der Partner regelmäßig und viel Alkohol konsumiert, dann kann das natürlich, wie du sagst, viele Gründe haben. Aber das wäre für mich ein starkes Indiz, dass irgendwas in der Beziehung nicht passt.
Was aber natürlich auch heißen kann, dass einfach nur der Alkohol in der Beziehung das ist, was nicht passt. Weil man eben dadurch, wenn man Alkohol konsumiert, auch nicht gut kommunizieren kann, sich vielleicht nicht gut
um das den wäre zu hoffen
und aufmerksam ist und sowas. Ne? So, also es muss nicht immer etwas anderes sein, weshalb derjenige Alkohol trinkt, sondern es kann auch einfach der Alkohol das Problem sein. Weil halt der Alkohol.
Absolut. Also das wäre die ideale Lösung, weil dann ist Änderung ganz schnell da. Ich habe im Rahmen meiner Coaching-Arbeit, wir haben das ja schon häufiger hier mal erwähnt, dazu muss ich jetzt sagen, ich mache überhaupt nicht irgendwie Paar-Coaching oder Beziehungscoaching oder sowas, aber wenn man dann mit den Leuten über die Situationsanalyse spricht, die sogenannte Ortsbegehung, dann wird schon oft klar, dass Alkohol auch dazu dient, eine eigentlich doch als sehr belastende Partnerschaft irgendwie noch handelbar zu machen. Da ist dann eben nicht der Alkohol das Problem, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, das Thema, sondern da ist Alkohol, wie so oft von uns ja hier auch genannt, die Medizin, um was auszuhalten, was möglicherweise, was mindestens mal überarbeitet werden und bedacht werden darf, was möglicherweise aber auch einfach nicht mehr funktioniert.
Mhm. Ja klar, das gibt's häufig. Ja.
Insofern habe ich so für mich gemerkt und auch rückblickend auf mein Beziehungsleben, dass es dann ein hohes Maß, wie man so schön sagt, an Korrelation zwischen solchen Themen und dem Alkoholkonsum gibt. Und das ist vielleicht auch nochmal in diese Runde gesprochen, da darf man gerne hingucken.
Absolut. Vielleicht sollten wir eine Folge über Beziehungen machen, nüchtern Beziehungen führen.
Wenn die Community das möchte, machen wir das.
Schreibt
Find
uns das
total
gerne
spannend.
Mal, ob ihr da Lust drauf habt. Und vor allem schreibt uns auch gerne mal, wie eure Erfahrung mit dem nüchternen Daten ist. Gerne auch mal im Vergleich zum alkoholischen Daten. Das finde ich ja immer sehr, sehr spannend. Ja, schreibt das gerne in YouTube in die Kommentare oder Spotify gibt es auch seit neuestem Kommentare oder per Mail. Wir antworten auch, wenn es manchmal etwas dauert. Die Antworten kommen.
Versprochen.
Ja, spannend. Vielen Dank, lieber Benno, dass du da so offen warst.
Jana, einmal mehr danke, dass ich das mit dir zusammen machen darf. Das ist großartig.
Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und euch eine schöne Woche und bleibt klar im Kopf.
Bleibt klar im Kopf. Bis bald. Tschüss. Ciao.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.